Ja, wir lesen heute aus dem Matthäus-Evangelium, dem 9. Kapitel, die Verse 36 bis 38 und machen dann einen kleinen Sprung ins 10. Kapitel zu den Versen 16 bis 33. Beim Anblick der Volksscharen aber erfasste ihn tiefes Mitleid mit ihnen, denn sie waren abgehetzt und verwahrlost wie Schafe, die keinen Hirten haben. Da sagte er zu seinen Jüngern: Die Ernte ist groß, aber die Zahl der Arbeiter ist klein. Bittet daher den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Bedenkt wohl, ich sende euch wie Schafe mitten unter Wölfe. Darum seid klug wie die Schlangen und ohne Falsch wie die Tauben. Nehmt euch aber vor den Menschen in Acht, denn sie werden euch den Gerichten überliefern und in ihren Synagogen euch geißeln. Auch vor Statthalter und Könige werdet ihr um meinetwillen geführt werden, ihnen und den Heidenvölkern zum Zeugnis. Wenn man euch nun den Gerichten überliefert, so macht euch keine Sorge darüber, wie oder was ihr reden sollt, denn es wird euch in jener Stunde gegeben werden, was ihr reden sollt. Nicht ihr seid es ja, die reden, sondern der Geist eures Vaters ist es, der in euch redet. Es wird aber ein Bruder den Bruder zum Tod überliefern, und ein Vater den Sohn, und Kinder werden gegen ihre Eltern auftreten und sie zu Tode bringen, und ihr werdet alle um meines Namens willen verhasst sein. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird errettet werden. Wenn man euch aber in der einen Stadt verfolgt, so flieht in eine andere. Denn wahrlich, ich sage euch, ihr werdet mit den Städten Israels noch nicht zu Ende sein, bis der Menschensohn kommt. Ein Jünger steht nicht über seinem Meister und ein Knecht nicht über seinem Herrn. Ein Jünger muss zufrieden sein, wenn es ihm ergeht wie seinem Meister, und ein Knecht, wenn es ihm ergeht wie seinem Herrn. Haben sie den Hausherrn Beelzebul genannt? Wie viel mehr werden sie das bei seinen Hausgenossen tun? Fürchtet euch nun nicht vor ihnen, denn nichts ist verhüllt, das nicht enthüllt werden wird, und nichts verborgen, das nicht bekannt werden wird. Was ich euch in der Finsternis sage, das sprecht im Licht aus. Und was ihr von mir ins Ohr geflüstert hört, das ruft auf den Dächern aus. Fürchtet euch dabei nicht vor denen, die wohl den Leib töten, aber die Seele nicht zu töten vermögen. Fürchtet vielmehr den, der die Macht hat, sowohl die Seele als auch den Leib in der Hölle zu verderben. Kosten nicht zwei Sperlinge beim Einkauf nur ein paar Cent? Und doch fällt keiner von ihnen auf die Erde ohne eurem Vater. Bei euch aber sind auch die Haare auf dem Haupt alle gezählt. Darum fürchtet euch nicht. Ihr seid mehr wert als viele Sperlinge. Jeder nun, der sich vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem werde auch ich mich vor meinem himmlischen Vater bekennen. Wer mich aber vor den Menschen verleugnet, dem werde auch ich vor meinem himmlischen Vater verleugnen. Worte des lebendigen Gottes.
Allmächtiger Gott, wir kommen mutig vor deinen Thron, im Bewusstsein, dass dein Sohn Jesus Christus den Weg freigemacht hat. Und wir kommen zuversichtlich vor deinen Thron, im Bewusstsein, dass du jetzt zu uns reden willst durch dein Wort. Gib, dass dein Wort in uns aufgeht und Frucht bringt, dir zur Ehre. Amen. Jesus Christus ist der König über Gottes Reich. Er ruft Menschen auf, ihm nachzufolgen. Das heißt, wer Jesus nachfolgt, der landet dort, wo Jesus ist. Nachfolge ist der Weg in sein ewiges Reich, den Weg zum ewigen Leben. Was bedeutet Jesus nachfolgen? Nun, es erfordert zumindest, dass wir denken, wie Jesus denken. Reden, wie Jesus reden. Handeln, wie Jesus handelt. Und fühlen, wie Jesus fühlt. Das war der erste Teil der Predigt um 14:30 Uhr, Gottesdienst. Und ich nehme diesen Bereich des Fühlens heraus, denn er ist der Antreiber für die Aussendung der Gemeinde, von der wir uns jetzt den zweiten Teil anschauen wollen. Und wenn wir uns fragen, wie Jesus sich beim Anblick von Menschen in Not fühlt, dann sehen wir in Vers 36 eine sehr tief empfundene Emotion. Und es ist Mitleid. Das tiefe Mitleid Jesu ist die Motivation für unsere Mission. Vers 36, beim Anblick der Volksscharen aber erfasste ihn tiefes Mitleid mit ihnen, denn sie waren abgehetzt und verwahrlost wie Schafe, die keinen Hirten haben. Die Rede ist von Menschen, die ohne Jesus leben, aber Jesus dringend brauchen. Sie werden hier mit einer verstreuten Herde von Schafen verglichen, die ohne Hirte abgehetzt und verwahrlost sind. Schafe sind nicht unbedingt intelligent und vielleicht empfindet man das nicht unbedingt als Kompliment, wenn man als Schaf bezeichnet wird. Aber wenn man an Begriffe wie Herdentrieb denkt, dann ist die Mentalität von Schafen vielleicht manchmal doch nicht allzu weit von uns entfernt. Allerdings muss man auch sagen, dass das Bild von Schafen im Alten Testament natürlich ein ganz anderes ist. Schafe sind ein wertvoller Besitz, auf den man Acht hat. Auch Gottes Volk ist wie eine Herde, auf die Gott Acht hat. Das ist eine gute Nachricht, dass wir seine Schafe sind. Und nachdem allerdings im Alten Testament die menschlichen Hirten, die Gott über sein Volk eingesetzt hat, wieder und wieder ihre Macht missbraucht haben und die Herde für ihren eigenen Gewinn ausgebeutet haben, kündigt er schon viele Jahrhunderte vor Jesus an, dass er kommen wird, um selbst Hirte über sein Volk zu sein. Ich denke, auch wir wissen heutzutage noch intuitiv, dass die starken Führungspersönlichkeiten, die wir uns wünschen, die wir vielleicht auch im Leben brauchen, letztlich oft ihre eigenen Ziele verfolgen und nicht unsere. Die, an denen Menschen sich im Leben orientieren, die Chefs, die Freunde, die Influencer, die lassen uns am Ende abgehetzt und verwahrlost zurück. Und das ist unser Dilemma. Wir Menschen brauchen Führungspersönlichkeiten, in denen wir Richtung und Orientierung finden. Aber wir brauchen welche, die zuerst an das Wohl der Menschen denken und dann auch die Macht und die Weisheit haben, um Menschen zu beschützen und anzuleiten. Es gibt genau einen Menschen, der das kann. Und das ist Jesus Christus. Er ist die Erfüllung von Gottes Ankündigung im Alten Testament. Er ist der Hirte, der nicht an sich selbst zuerst denkt. Das sehen wir in seinem tiefen Mitleid hier. Er ist der Hirte, der die Schafe nicht am Ende eines Lebens abgehetzt und verwahrlost zurücklässt, sondern der ihnen ewiges Leben schenkt. Das ist die Botschaft, die Jesus seinen Jüngern mit in die Welt hineingibt. Mit welcher Strategie will Jesus diese Botschaft unter den unzähligen Menschen in dieser Welt verbreiten? Nun, die Strategie braucht zwei Teile, nämlich erstens Menschen, Erntearbeiter und zweitens Gebet. Das tiefe Mitleid Jesu drängt uns zum Gebet. Lesen wir dazu die Verse 37 und 38. Da sagte Jesus zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, aber die Zahl der Arbeiter ist klein. Das ist die menschliche Komponente. Bittet daher den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter auf sein Erntefeld sende. Jesus empfindet tiefes, vollkommenes Mitleid mit Menschen, die fern von Gott sind. Und als Nachahmer, als Nachfolger von Jesus sollen wir genauso empfinden. Wenn wir ehrlich sind, dann ist unser Mitleid oft nicht sehr vollkommen und deshalb verordnet Jesus hier eine Therapie. Was ist die Therapie, die Jesus seinen Nachfolgern verordnet? Es ist das Gebet. Natürlich könnte Gott auch ohne weiteres Arbeiter in die Ernte schicken, ohne dass Menschen dafür beten. Seine Barmherzigkeit wird nicht durch unseren Mangel daran ausgebremst. Und daran sieht man, dieses Gebet ist wichtiger für uns als für die Mission. Denn Jesus geht es darum, dass wir uns im Gebet sein Anliegen zu eigen machen. Jesus will, dass sein Anliegen zu unserem Anliegen wird, dass sein Mitleid unser Mitleid wird, dass unser Herz mit seinem Herzschlag schlägt. Und Gebet ist wie der Herzschrittmacher, der unser langsames Herz auf seinen Herzschlag bringt. Und das Ergebnis ist Mission, ist die Aussendung der Jünger in die Welt. In Vers 38 fordert Jesus seine Jünger zum Gebet auf und schaut, was in Kapitel 10, Vers 5 geschieht. Das Erste, was wir hier bemerken, ist, dass Jesus selbst das Gebet beantwortet. Er identifiziert sich aufs Engste mit dem Herrn der Ernte. Aber schaut euch an, wen er aussendet. Er sendet die Beter aus. Durch das Gebet verändern sich ihre Herzen. Sie nehmen sein Anliegen an. Und damit sind sie bereit, hinauszugehen. Wenn du im Erntearbeiter betest, und das solltest du, denn Jesus gebietet es hier, er sagt, wir sollen den Herrn der Ernte bitten, dann kannst du schnell selbst die Antwort sein. Und falls du deshalb lieber nicht betest, dann hat Jesus dieses Gebot für dich. Bitte den Herrn der Ernte. Und ich denke, das ist eines der wichtigsten Gebete, das wir als Gemeinde und individuell beten können. Indem wir beten wie Jesus, beginnen wir zu fühlen wie Jesus. So viel zu diesen einleitenden Versen von Kapitel 9. An dieser Stelle wenden wir uns dem zweiten Teil von Matthäus 10 zu und ich ermutige euch nochmals, die Predigt zum ersten Teil anzuhören. Und in Vers 16 sehen wir die Aufforderung, dass wir denken wie Jesus. Er sagt, bedenkt wohl, ich sende euch wie Schafe mitten unter Wölfe. Darum seid klug wie die Schlangen und ohne falsch wie die Tauben. Wie Jesus denken hat zwei Aspekte hier. Nämlich, dass wir klug sind wie die Schlangen. Und dabei fällt uns 1. Mose 3 an, wo der Teufel in Form einer Schlange zuerst Eva und dann Adam überlistet und dazu verführt, Seiten zu wechseln. Anstatt sich klar auf Gottes Seite zu positionieren, sein Wort zu glauben, schenken sie den Worten der Schlange Glauben. Der Aufruf von Jesus, klug zu sein wie die Schlangen, könnte man also auch als einen Aufruf formulieren, lass dich nicht überlisten vom Teufel. Schenke anderen Worten nicht mehr Glauben als dem Wort Gottes in der Bibel. Sonst wird die Botschaft für die Welt, die du in dir trägst, schnell ein kleines bisschen verwässert. Also lass dich nicht überlisten. Das ist der erste Teil. Der zweite lautet, lass dich nicht kompromittieren. Jesus ruft seine Jünger auf, dass sie ohne falsch sind wie die Taufe und wie die Tauben. Bei Taube fällt uns vielleicht im Kontext des Matthäusevangeliums die Taufe Jesu am Ende von Kapitel 3 ein. Als der Heilige Geist wie eine Taube auf Jesus kommt. Und ich denke, diese Verbindungen sind nicht zufällig. Ja, wir sollen daran zurückdenken. Zuerst an die Schlange, dann an die Taube. Und was geschieht, als der Heilige Geist wie eine Taube auf Jesus kommt? Unmittelbar danach wird Jesus vom Geist in die Wüste geführt und wird vom Teufel versucht. Also wieder geht es um denselben Konflikt zwischen Jesus und dem Reich Gottes und dem Teufel. Diese Erfahrung von Jesus in der Wüste, als er in der Kraft des Geistes der Versuchung des Teufels widersteht, soll sich ich denke, das ist hier in Vers 16 ausgedrückt, soll sich auch in der Mission der Jünger widerspiegeln. Ihre Wüste besteht im übertragenen Sinn aus den Krisen und Konfrontationen, die wir uns gleich anschauen werden, die Krisen und Konfrontationen des Lebens, aber zuallererst natürlich der Unterdrückung und der Verfolgung der Welt, die wir vielleicht nicht oft erleben, aber in anderen Teilen der Welt sehr regelmäßig stattfindet. Es ist also dieser Konflikt zwischen der Welt und zwischen Jesus und dem Teufel, in den Jesus uns aufruft, dass wir klug wie die Schlangen und ohne falsch wie die Tauben sind. Das heißt, er möchte, dass wir ganz auf seiner Seite stehen. Dass wir uns nicht überlisten lassen und auf die andere Seite ziehen lassen. Dass wir nicht kompromittiert werden, indem wir auf die eine oder andere Weise gemeinsame Sache machen oder eine falsche Vorstellung haben von dem, wie Jesus in dieser Welt sein Reich baut. Und Jesus erklärt, Jesus möchte also, dass wir erkennen, dass Konfrontationen Teil von Gottes Plan sind. Ja, wir haben erkannt, dass Jesus von tiefem Mitleid angetrieben wird. Und sein tiefes Mitleid drängt ihn zur Konfrontation mit dem Teufel in der Wüste. Und es drängt uns dazu, die gleiche Konfrontation mit aufzunehmen. Wir sehen hier allerdings auch in Vers 17, wie diese Konfrontation stattfindet. Denn Jesus warnt hier und sagt, nehmt euch vor den Menschen in Acht. Und damit drückt er aus, dass diese geistliche Konfrontation zwischen Jesus und dem Teufel auf menschlicher Ebene stattfindet. Und wir sehen hier, was geschehen wird. Er warnt seine Jünger, sie werden euch vor Gerichtshöfe stellen. Weiter unten. Es wird aber ein Bruder den Bruder zum Tode überliefern und ein Vater den Sohn. In der Familie wird Konflikt entstehen. Konflikt um Jesus, Konflikt um das Reich Gottes. Und in diesen Konfrontationen geht es also gar nicht so sehr um die Boten, sondern um die Botschaft. Und Jesus sieht hier vier Gefahren, wie seine Jünger auf die seine Jünger in dieser Situation Acht haben müssen. Das erste ist, dass sie erkennen, dass Konfrontation Teil von Gottes barmherzigem Plan ist. Und in Vers 18 erfahren wir, wie genau diese Konfrontation stattfindet. Nämlich Vers 18, sie werden Zeugnis ablegen vor den Obersten und den Heidenvölkern. Das ist das letztliche Ziel, dass Jünger Zeugnis ablegen von Jesus Christus. Und die Gefahr besteht, dass sie sich den Mund verbieten lassen. Ja, die erste Sorge ist vielleicht, wie man hier in Vers 19 herauslesen kann, dort sagt Jesus, macht euch keine Sorge darüber, wie oder was ihr reden sollt. Ja? Die erste Sorge ist vielleicht, meine Güte, wie würde ich in dieser Situation, wie könnte ich überhaupt ein Wort herausbringen? Vor dem Mächtigen dieser Welt, unter unheimlich viel Druck, vor Gericht, Angst vor den Konsequenzen. Und Jesus sagt, macht euch keine Sorgen. Denn es wird euch in jener Stunde eingegeben werden, was ihr reden sollt. Nicht ihr seid es ja, die dann reden, sondern der Geist eures Vaters ist es, der in euch redet. Jesus will kompromisslose Loyalität. Das wird in Vers 16 klar. Aber er sagt, ihr seid nicht allein. Der Heilige Geist ist in euch. Er wird durch euch reden. Die zweite Gefahr, die Jesus hier sieht, ist, dass Menschen dazu verführt werden, nicht auszuharren bis zum Ende, weil die Schwierigkeiten so groß sind, sagt Jesus ganz klar, wer kompromisslos ausharrt bis ans Ende, der wird errettet werden. Wenn man im Hier und Jetzt feststeckt und diese vielen Konflikte und Konfrontationen um sich herum erleben muss, denkt man vielleicht, das lohnt sich nicht. Aber Jesus sagt, Blick auf die Zukunft, Blick auf das Ende. Das Ausharren lohnt sich. Denn du wirst errettet werden. Das Durchhalten, das Ausharren lohnt sich. Die dritte Gefahr, die Jesus hier sieht, ist, dass die Jünger denken, es müsste ihnen besser gehen als ihrem Herrn. Vers 24, Jesus stellt ganz klar, ein Jünger steht nicht über seinem Meister und ein Knecht nicht über seinem Herrn. Ein Jünger muss zufrieden sein, wenn es ihm ergeht wie seinem Meister und ein Knecht wie seinem Herrn. Haben sie den Hausherrn Belzebul genannt? Wie viel mehr werden sie das bei seinen Hausgenossen tun? Also Jesus spricht hier in diesem Kontext sogar von Zufriedenheit. Und ich glaube, er geht dort zurück in die Tage, in denen Israel in der Wüste war und ständig gemurrt hat. Wo ist das Fleisch? Wo ist das Brot? Wo ist das Wasser? Ständig haben sie sich beschwert. Das Volk Gottes hat eine Tendenz dazu, zu murren und unzufrieden zu sein. Und Jesus sagt, ich, der Herr, leide für euch. Ich bin von der Herrlichkeit Gottes in diese Welt gekommen. Und damit nicht genug, ich bin in dieser Welt zum Niedrigsten geworden und bin am Kreuz gestorben. Warum würdet ihr etwas anderes erwarten? Lasst euch damit zufrieden sein, denn ihr folgt mir damit nach. Und die Nachfolge bringt uns zum ewigen Leben. Der letzte Punkt, eigentlich ist es gar nicht der letzte Punkt in Kapitel 10, ich ermutige euch, das, den allerletzten Abschnitt auch noch zu lesen, der ergänzt das Ganze nochmal schön. Der letzte Punkt, den ich hier machen möchte, den füllt Jesus besonders deutlich aus. Er sagt dreimal, fürchtet euch nicht vor den Menschen. Fürchtet euch nicht vor denen, die wohl den Leib töten, aber die Seele nicht zu töten vermögen. Ja, fürchtet euch nicht vor ihnen, sagt er. Und ich denke, das drückt wieder aus, wie gut Jesus seine Jünger kennt. Jesus weiß, dass seine Nachfolger in Krisen und Konfrontationen die Teil von Gottes Plan sind, aber wir nehmen das manchmal nicht so wahr, weil es uns schwerfällt, über diesen Tellerrand hinauszugucken. Dass seine Jünger versucht sein werden, die Menschen, die Druck auf sie ausüben, mehr zu fürchten als Gott. Welchen Menschen fürchtest du im Moment mehr als Gott? Ist es auf Arbeit? Ist es im Studium? Ist es in deiner Familie? Die Gefahr besteht, dass du und das Nachfolger insgesamt sich den Mund verbieten lassen, weil sie befürchten, dass andere Menschen ihnen dafür Schaden zufügen können. Die Versuchung wird immer sein, die unbequemen Seiten des Evangeliums abzuschwächen. Es geht nicht um die Boten, es geht um die Botschaft. Und wenn die Botschaft verwässert ist, dann sind die Boten nicht mehr wichtig. Nur solange die Botschaft erhalten ist, sind die Boten das Ziel. Und die Versuchung wird deshalb sein, die unbequemen Seiten des Evangeliums abzuschwächen. Vielleicht die menschliche Sünde, dass wir nicht mehr darüber reden. Vielleicht die Allmacht von Jesus Christus oder die Gottheit von Jesus Christus. Und vielleicht auch, dass wir darüber reden, dass jeder Mensch am Ende vor Gott ins Gericht kommt. Und gerettet werden nur die, die mit Jesus verbündet sind, die von Jesus gerettet sind. Vielleicht haben wir Furcht davor, uns die Beziehung mit Freunden zu versauen. Vielleicht fürchten wir Menschen mehr als Gott. Darin sieht Jesus anscheinend die größte Gefahr für seine Jünger und deshalb sagt er hier so oft, fürchtet euch nicht vor ihnen. Fürchtet euch stattdessen vor dem, der die Macht hat, sowohl die Seele als den Leib in der Hölle zu verderben. Jesus fordert kompromisslose Loyalität, weil er kompromissloses Mitleid mit einer verwahrlosten Herde in dieser Welt hat. Er hat Mitleid mit Menschen und er fordert, dass wir das gleiche Mitleid haben. Wenn man also aus Furcht vor der Reaktion von anderen Gelegenheiten vorbeiziehen lässt, von Gelegenheiten von Jesus zu sprechen, dann fordert Jesus uns hier auf, die beschränkte Macht von Menschen mit der uneingeschränkten Allmacht Gottes zu vergleichen und sich zu überlegen, wen sollte ich mehr fürchten? Den hier und jetzt, der so intensiv auf mich einwirkt, mir Angst macht? Oder den, der allmächtig ist, den ich zwar nicht sehen kann, aber an die ich glaube. Wer von uns kennt die Versuchung nicht? Es ist ein angenehmer Abend. Vielleicht trinkt man ein Glas Rotwein miteinander. Wer will den Abend versauen, indem man von Jesus redet? Man will noch die Arbeitskollegen nicht gegen sich aufbringen. Bestimmt kommt auch wieder eine andere Zeit, eine bessere Gelegenheit. Fürchtet Gott, sagt Jesus. Und nehmt eure Gelegenheiten wahr. Allerdings ergänzt er unmittelbar auch einen zweiten Grund, warum wir Menschen nicht fürchten sollten. Die Gottesfurcht ist ein Aspekt, aber der zweite ist mindestens genauso gut. Vers 29. Dort sagt Jesus, kosten nicht zwei Sperlinge beim Einkauf nur ein paar Pfennige. Und doch fällt keiner von ihnen auf die Erde, ohne den Willen eures Vaters. Bei euch aber sind auch die Haare auf dem Haupte alle gezählt. Darum fürchtet euch nicht, ihr seid mehr wert als viele Sperlinge. Das klingt fast schon ironisch, wenn Jesus das sagt. Ihr seid mehr wert als viele Sperlinge. Was für eine Untertreibung ist das? Jesus weiß ja selbst, welchen Preis er für diese Menschen am Kreuz bezahlen wird. Sein Blut und sein Leben sind der Preis, der den Wert der Jünger vor Gott bestimmt. Sind wir mehr wert als viele Sperlinge? Immer wenn die Jünger nach dem Kreuz und der Auferstehung von Jesus Christus Gefahr laufen werden, sich vor Menschen zu fürchten, dann werden sie sicherlich nicht an viele Sperlinge für ihren Wert denken, sondern an das Blut ihres Herrn. Und wenn du dich vor Menschen fürchtest, dann denk einerseits an Gottes Furcht, aber andererseits auch an Jesus, den Gekreuzigten, und erkenne, wie sehr der Vater dich liebt, wie wertvoll du für ihn bist, weil er seinen Sohn für dich gegeben hat. Mission beginnt mit dem tiefen Mitleid Jesu. Und Mission erfordert von uns kompromisslose Loyalität. Es reicht nicht aus, dass wir nur manche Sünden in unserem Leben angehen, dass wir nur einen Teil der Wahrheit bewahren, denn eine Halbwahrheit wird schnell zu einer Unwahrheit. Wir müssen die ganze Wahrheit bewahren und kompromisslos gegen die Sünde vorgehen. Denn dann sind wir ein Zeugnis vor der Welt. Wir werden Gegenwind dafür bekommen. Aber anders können wir die Worte unseres Herrn nicht verstehen. Keine ganz einfache Botschaft. Wir wollen deshalb nicht vergessen, wie kostbar wir in Gottes Augen sind. Und wir wollen nicht vergessen, wohin er uns aus Liebe und Mitleid mitnimmt, in sein ewiges Reich, hin zum ewigen Leben mit ihm. Und das ist der kostbare Preis, den wir davontragen werden. Lasst uns beten, dass Gott uns dafür Kraft gibt. Allmächtiger Gott, wir danken dir für deine Mission, durch die du auch uns gerettet hast. Wir danken dir, dass du zu uns gekommen bist durch das Wort deiner Nachfolger und dass du uns mit deiner Liebe umfangen hast. Wir danken dir für diese Worte, dass wir mehr wert sind als viele Sperlinge, und wir bekennen vor dir, wie oft wir uns vor Menschen fürchten, wie oft wir, um Nachteile zu vermeiden, unsere Gelegenheiten lieber vorbei rauschen lassen. Bitte vergib uns unsere Schuld. Und gib uns Kraft aus deiner Gnade und Liebe, damit wir nicht die Menschen fürchten, sondern dich fürchten. Und nicht die Menschen lieben, sondern dich lieben. Damit wir uns den Mund nicht verbieten lassen, sondern Mut haben zum Zeugnis. All das bitten wir dich im Namen deines Sohnes Jesus Christus, der uns hinaussendet in die Welt, um Zeugnis abzugeben von ihm. In Jesu Namen. Amen.